bin auf jeden Fall in meinem Tun und Handeln und in meiner Lebensweise auf die eine oder andere Art von einem normierten Standpunkt aus betrachtet extrem, würde ich sagen. Also ich meine, so ein kleiner Künstler, der keinen festen Job hat, sondern von seiner Kunst lebt und sich irgendwie durchs Leben schlägt, das ist ja nicht so der Paradeentwurf sozusagen, der gesellschaftliche. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich dennoch Teil der Gesellschaft und versuche nicht komplett aus dem Ruder zu fallen. Einfach weil ich mich dann, glaube ich, merkwürdig fühlen würde, wenn ich merken würde, okay, ich bin irgendwie vollkommen anders als alle anderen.
Hast du etwas gefunden, was dich glücklich macht oder was der Sinn deines Lebens ist?
Ich würde sagen, das Schreiben, auf jeden Fall. Das ist irgendwie so eine Sache, die sich auch schon seit ich das kann, durch mein Leben zieht und mir viel geholfen hat und wovon ich ja auch lebe und so. Also das ist das, was mich irgendwie am meisten definiert. Plötzlich stand da so ein Typ mit so einem komischen Schafsfell eingewickelt und so ein quirliges kleines Hüttemädchen. Die waren halt offensichtlich auch schon voll bekifft und ja, könnt ihr uns mitnehmen vielleicht? Wir wollen irgendwo hin, so, wo man die Sonne sieht. Und mein Kumpel war so, boah, nee, ey, ich habe überhaupt keinen Bock. Und ich dachte mir aber, ach komm, was soll's eigentlich? Dann ist mal ein bisschen Abwechslung.
Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Atem trifft. Wir sind gerade in etwas schwierigen Zeiten, deswegen habe ich mich umgestellt und wir führen jetzt das erste Telefoninterview für dieses Format und ich habe mir Florian Stein eingeladen. Hallo Florian.
Hallo Atem, grüß dich.
Ich stelle meinen Gästen am Anfang meine dreifaltige Frage. Wo kommst du her, was machst du und wo willst du hin?
Ich komme aus Bochum. Bin auch gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Ich bin Poetry Slammer und gerade frisch gewordener Schriftsteller. Habe ein Buch rausgebracht beim Lektora Verlag. Und wo ich hin möchte, naja, das ist natürlich jetzt gerade irgendwie schwer abzusehen. Mal schauen, wie die Welt in ein paar Monaten aussieht.
Wo hättest du denn vorher hingewollt, bevor das Ganze angefangen hat?
Also bestenfalls würde ich eigentlich weiter intensivieren, Print zu schreiben. Also nächstes Buch anzufangen, was ich jetzt auch mache, wofür ich natürlich jetzt noch mehr Zeit habe. Genau, und dann schauen, ob das irgendein Verlag vielleicht haben möchte.
Genau, reden wir doch über dein Buch Zwischenmenschlichkeit heißt es. Es ist ja auch schon ein kleines Wortspiel im Titel. Das ist ja nicht Zwischenmenschlichkeit zusammengeschrieben, sondern es sind zwei Wörter. Was
genau.
Hast du dir dabei gedacht?
Auch in erster Linie wollte ich eigentlich nur ein lustiges kleines Wortspiel haben.
Okay.
Und in zweiter Linie beschreibt es halt ganz gut das, worum es geht. Ne? Also es geht natürlich um Zwischenmenschlichkeit, aber es geht auch darum, was sich zwischen Menschlichkeit abspielt. Also im Grunde die tiefer liegende Ebene von unserem Miteinander.
Was genau ist das? Kannst du das genau beschreiben?
Was denn? Die tiefer liegende Ebene?
Genau, ja.
Na, ich glaube, halt die Dinge, die nicht mit Worten zu fassen sind. Sowas wie ja, eine Mikroebene von Kommunikation auf der einen Seite, aber auch von Nicht-Kommunikation auf der anderen Seite, also was Einsamkeit anbetrifft, das Alleinsein. Ich glaube, alles, was wir im Grunde mit uns ausmachen, ohne dafür die richtigen Worte jemals finden zu können.
Und das kann man in deinem Buch nachlesen oder ist es nur ein Ansatz, das zu beschreiben?
Naja, das Buch versteht sich ja als Versuch im Grunde. Also in der Einleitung beschreibe ich das, dass es quasi darum geht, quasi die Gefühlswelt von einem anderen Menschen, in dem Fall mir, zugänglich zu machen. Aber dass der Versuch davon ultimativ scheitern muss, weil wir mit unseren Gefühlswelten immer in uns abgeschlossen sind, auf eine Art und Weise.
Du schreibst auch in deinem Buch, dass wir uns dadurch definieren, durch die Menschen, die uns umgeben und die Kontakte.
Genau. Das ist ja im Grunde so eine konstruktivistische Ansichtsweise, dass wir im Endeffekt die Summe unserer Einflüsse sind, aber allerdings unter der Präsupposition, dass wir schon ein eigenes Inventar an Eigenschaften mitbringen.
Und dein Buch, du hast es ja in drei Kapitel unterteilt, warte mal, Einsamkeit, Zweisamkeit und Gemeinsamkeit. Wie kommt diese Aufteilung, wieso diese Dreiteilung?
jetzt sich tatsächlich entgeben, da muss ich ein kleines Wort dafür ausholen. Also am Anfang stand halt die Idee, irgendein Buch zu schreiben, irgendeine Textsammlung mehr oder weniger, weil ich halt gerne beim Vectora Verlag was veröffentlichen wollte und die halt in erster Linie Poetry Slam Textsammlungen herausgeben. Und dementsprechend habe ich einfach mal alles durchgewälzt, was ich die letzten Jahre so geschrieben habe. Das sind so 16, 17 kleine Notizbücher, die voll sind. Und dann haben sich diese Themen immer wieder gezeigt, auf verschiedene Arten und Weisen. Also das war im Grunde das, was ich aus allem heraus destilliert habe, was ich jemals geschrieben
Also so gesehen ein Best-of.
habe. Ja, so könnte man es auch nennen, auf jeden Fall. Wobei ich mir die Themen ja nicht bewusst ausgesucht habe. Also das sind halt immer diese drei Themen gewesen, auf die ich gestoßen bin, so im Zuge vom Lesen, von allem, was ich geschrieben habe.
Sind das auch drei wichtige Themen für dein Leben?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Gerade was die Gemeinsamkeiten anbetrifft, das ist für mich irgendwie so ein sehr elementares Thema, was meine Ideale und so anbetrifft. Halt der Versuch, Solidarität zu stiften, solidarisch zu sein.
Also Solidarität ist so ein kaltes Wort. Es ist
Ein kaltes?
für mich ist Solidarität ein kaltes Wort, weil es ist so ein Ding von, ich bin solidarisch, aber ich bin nicht wirklich oder ich muss mich nicht sehr einbringen. Das heißt, Solidarität ist für mich, ich stehe zu etwas, aber ich setze mich nicht so sehr dafür ein. Würdest du das anders sehen?
Nicht, ich würde es nicht unbedingt anders sehen. Ich glaube, das Wort hat seine Bedeutung einfach in den letzten Jahrzehnten sehr groß geändert. Also was heißt in den letzten Jahrzehnten, besonders so in den letzten 40 Jahren im Zuge der Digitalisierung ist eine Solidaritätsbekundung, wie du schon gesagt hast, tatsächlich vielleicht eher eine leere Aussage geworden. Also man macht es schnell, sich mit irgendjemandem zu solidarisieren, aber dann hört es auch schon tatsächlich auf.
Und was heißt Solidarität für dich?
Für mich ist Solidarität eigentlich ein sehr tiefgreifendes Wort. Also das bedeutet für mich im Grunde die Essenz nicht nur der Aussage einer anderen Person, sondern auch der Essenz der Meinung einer anderen Person grundlegend zuzustimmen, ohne da weiter etwas hinterfragen zu müssen. Verstehst du?
Ja. Und aber das ist trotzdem zustimmen, ja, zustimmen,
Na klar, das.
weil du sagst ja Gemeinsamkeit, das sind Gemeinsamkeiten, die da die wichtig sind. Aber zustimmen ist es immer noch irgendwie so eine gewisse Art von Abstand behalten. Du stimmst zu, aber du bist nicht so ganz gemeinsam mit dem anderen. Oder bin ich zu kritisch? Bin
Meinst
ich
du?
hier zu kleinfrimmelig?
Nö, ich glaube, das kann man schon da rein interpretieren. Ich glaube, hängt wahrscheinlich damit zusammen, wie man dieses Zustimmen interpretiert. Ich würde sagen, für mich passiert es auf der Basis der grundlegenden Akzeptanz ja, einer anderen Person. Also im Grunde ist es für mich eher der zweite Schritt. Also erst ist es gemeinsam sein und dann ist es Zustimmen. Denn ich kann mich auch mit einer Person identifizieren oder die mögen, wird gesagt, und der aber nicht zustimmen dem, was sie sagt.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da fällt mir auch eine Geschichte aus deinem Buch ein, Wir im Quadrat und Kilometern. Da geht es um, oder erzähl du bitte, worum es in dieser Geschichte geht.
Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. In der Geschichte geht es halt im Grunde um zwei Jugendfreunde oder Schulfreunde, die sich nach ein paar Jahren wieder treffen, haben beide angefangen zu studieren, der eine Jura, der andere Philosophie, aber eher nebensächlich, und die beschließen zusammen einen Roadtrip zu unternehmen nach Barcelona von Deutschland aus. Und die Geschichte steigt ein irgendwo in Frankreich, unterwegs schon nach ein paar Tagen, und die beiden haben gemerkt, dass sie sich eigentlich überhaupt nicht mehr gut verstehen, also dass sie sich, wie man so schön sagt, auseinandergelebt haben. Und im Zuge der Geschichte zerreißen die sich halt ein bisschen und kommen dann zu einem Punkt, wo sie an der Raststätte Halt machen und der eine von den beiden beschließt, dass er zwei Tramper mitnimmt, so ein Hippie-Pärchen, die halt mitgenommen werden können, und der andere ist vollkommen dagegen Und dann ist erstmal eine richtig dicke Luft im Auto. Aber dann im Zuge einer Tüte, also eines
Sehr
Joints,
schön.
tauen alle so ein bisschen auf und erzählen von sich und stellen fest, dass sie in ihrer Unterschiedlichkeit relativ viele Gemeinsamkeiten haben. Genau.
Und am Ende kommt ja eine kleine Katastrophe oder sowas oder ein
Ja, so kann man es nennen im Grunde. Ja, also der Jurastudent, der einer von den beiden Hauptcharakteren, ist halt so ein bisschen eine, ich sag mal, eine verrückte Persönlichkeit, die nicht sehr gut Auto fahren kann und Gefahrensituationen sehr, sehr schlecht einschätzen kann und die Person überreagiert dann am Ende ein bisschen, auch im Zuge des Joints. Genau, und es geht nicht sehr dramatisch aus, aber es ist so ein bisschen ein trauriges Ende, teils, aber auf der anderen Seite auch ein sehr treffendes Ende irgendwie. Und ich finde, dass es wieder ganz zum Anfang des Buches zurückführt, wo es darum geht, dass wir im Grunde so mit uns selbst, in uns selbst abgeschlossen bleiben. Weißt
Also,
du, also
dass
nicht.
es gar nicht möglich ist, dem anderen in den Kopf zu schauen und zu verstehen, wie er denkt und wieso er so denkt.
Genau, nicht ultimativ. Wir können es zwar versuchen und dann finden wir auch viele Gemeinsamkeiten, mit manchen mehr, mit anderen weniger, aber wirklich die Essenz eines Wesens oder die Essenz zweier Wesen miteinander auszutauschen, ist halt einfach nicht möglich.
Und kann zum Beispiel Literatur da Abhilfe schaffen?
Naja, ich meine, Literatur ist ja im Grunde auch nur Sprache, die ewig geworden ist, ne? Also, ich glaube nicht. Wahrscheinlich schafft Literatur das, einen tieferen Einblick in eine menschliche Persönlichkeit zu schaffen, dadurch, dass sie halt durchdacht, geplant und sehr ausgefeilt ist, im Gegensatz zu spontaner Sprache, Kommunikation. Aber ich weiß nicht, auch Worte haben Grenzen.
Schön, auch Worte haben Grenzen. Roger Willemsen hat mal gesagt, dass das Ziel der Kunst es wäre, die Einsamkeit zu überwinden. Stimmst du dazu?
Ja, ich glaube, für eine kunstschaffende Person ist es das schon, auf jeden Fall. Weil es ja im Grunde, jede Kunst ist ja eine Art von Ausdruck, beziehungsweise den Versuch, sich selbst irgendwie auszudrücken oder verständlich zu machen. Also dementsprechend schon.
Bist du weniger einsam durch die Kunst?
Na klar, zum einen habe ich natürlich super viele Menschen darüber kennengelernt, seit ich auf Poetry Slams auftrete. Und auf der anderen Seite würde ich dem aber auch zustimmen, weil dieses Gefühl, einem Menschen zuhören, quasi nur die Gedanken, die man irgendwie in irgendeine Form gebracht hat und man dafür noch Applaus bekommt, ja, das hat schon was von Gemeinsamkeit auf jeden Fall.
Und du hast ja auch erzählt, dass du vor ein paar Tagen eine Online-Lesung gemacht hast, vor einer Webcam. Und das war sehr seltsam für dich, weil da war keine Reaktion.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also gerade wenn man, wenn man auf der Bühne irgendwas erzählt und vielleicht ein bisschen Stand-up macht, dann spricht man ja pointiert. Also man legt seine Sätze darauf aus, dass am Ende quasi eine Reaktion davon kommt. Und darüber bist du natürlich irgendwie daran gewöhnt, deine Sätze so zu formulieren, wenn du von einem potenziellen Publikum sprichst. Und da musste ich mich auf jeden Fall erstmal umgewöhnen, denn es war niemand da. Also niemand konnte reagieren. Großartig
Naja,
halt.
es waren
Also
schon Leute da, aber du hast sie halt nur nicht gesehen.
ja, das stimmt. Ja, dementsprechend, also mir ist es halt, mir sind immer so Mikroreaktionen auch sehr, sehr wichtig. Also die Leute müssen gar nicht lautheits lachen oder so, aber man spürt ja irgendwie, was man zurückbekommt.
Also die müssen einfach zeigen, dass sie da sind und dass sie das aufnehmen, was du da von dir gibst.
Ja, genau. Auch
Ah.
wenn sie es kacke finden, was ja auch
Auch
darf.
wenn sie es kacke finden, okay.
Also ich finde, dass es, wenn Leute einen nicht ausbuhen, aber wenn Leute einen irgendwie bewusst nicht mögen oder das, was man da gerade macht auf einer Bühne, finde ich das immer noch besser, als wenn wirklich überhaupt keine Reaktion gibt.
Es gibt auch Leute, die das mögen. Es gibt ja Leute, die bewusst auf die Bühne gehen und die wollen gehasst werden auf der Bühne.
Ja, das sind irgendwie merkwürdige Also rassistische Charaktere, glaube ich.
Naja, aber es ist ja auch nur eine Art von Kommunikation oder eine Art von wahrgenommen sein. Weil, weißt du, wenn du keine Liebe oder keine Zustimmung erzeugen kannst, dann nimmst du wenigstens Hass, weil das ist ja auch eine Art von Wahrnehmung.
Guter Punkt, ja, das stimmt natürlich. Aber deswegen meine ich ja, also für mich hat das schon so ein bisschen was mit Masochismus zu tun. Aber was ja auch, also was ich überhaupt nicht wertend meine. Ich glaube, es gibt auch so sadistische Charaktere, die auf Bühnen gehen und versuchen einfach das Publikum so gut wie möglich zu reizen, zu ärgern auf eine Art und Weise.
Aber was genau meinst du mit masochistischem Charakter?
Wenn das Leute, ich meine, wenn man von jemandem gehasst wird, aktiv oder abgelehnt wird, dann erzeugt es ja in einem selbst immer eine Art von Schmerz eigentlich, würde ich sagen.
Ja.
Und ich glaube, dass manche Leute das halt ja tatsächlich mögen und vielleicht ein bisschen brauchen, dass andere Leute sie halt nicht mögen. Wobei das, glaube ich, ganz normal ist. Also ich glaube, jede Person steht irgendwie in so einem Wechselspiel aus Sadismus und Masochismus. Halt mal mehr, mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt.
Ja, interessant, interessant. Und ich habe gemerkt bei deinen Texten in diesem Buch, man merkt, dass sie oder man merkt, dass du von der Bühne kommst. Oder ich habe das zumindest gemerkt, weil es sind zum Beispiel, es gibt einen Text, der Hungerkünstler. Der Hungerkünstler kommt auf den Geschmack, heißt der, glaube ich. Genau, der Hungerkünstler kommt auf den Geschmack. Und da sind immer wieder so kleine Zwischensätze drin, die mit der Handlung nichts zu tun haben, aber die einfach so eine Art von Pointe sind. Wortspiele oder einfach so Entschleunigungen. Der Text wird entschleunigt dadurch, oder? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das beim lauten Vorlesen vor Publikum, das sind genau die Punkte, an denen du das Publikum wach halten kannst oder bei dir behalten kannst, wenn sie ein bisschen
Ja.
abschweifen. Hast du das bewusst so gemacht?
Da könnte ich nicht behaupten, dass ich das bewusst so gemacht habe, aber ich komme natürlich aus diesem Bühnenschreibkontext, ne? Und so prosaischen langen Texte schreiben ist generell schon mal eine Umgewöhnung auf jeden Fall. Das ist man ja einfach zu sehen, dass es was anderes ist und vielleicht ist es tatsächlich eine Gewohnheit von mir, könnte ich mir schon vorstellen.
Da sind auch so schöne Sätze wie, warte mal, ich habe ein paar rausgeschrieben. Meine Füße trugen mich auf ihren Schultern nach Hause. Das ist einfach so eine absurd schöne Metapher. Ja, und das hat ja mit dem Text an sich nicht viel zu tun, aber es ist so eine Art von kleines Highlight. Kleines Highlight, das heraussticht und das, ja.
Finde ich schön, dass du das so siehst. Also so sollte das auch wirken. Also gerade diese Vermenschlichung von Körperteilen oder von Prozessen im Körper und so, das ist ja durchaus auch öfter irgendwie, gerade in dieser Geschichte. Ich finde es einfach schön, irgendwie also unbeliebte Dinge lebendig zu machen.
Ist auch ein bisschen als von Entfremdung, oder? Dass du abstrahierst.
Ja klar, auf jeden Fall. Gerade in der Geschichte geht es ja auch so ein bisschen darum, andere nachvollziehen zu können. Also zumindest aus der Sicht des Protagonisten heraus. Und dementsprechend, man kann halt oftmals andere nicht ganz nachvollziehen. Und dementsprechend dieses Erlebnis des Fremden da drin.
Ja, hier ist auch zum Beispiel so ein Satz, wie sie sich fühle, wollte das Mikrofon wissen. Das ist ja auf die Spitze getrieben, dass nicht der Reporter es wissen wollte, sondern das Mikrofon.
Ja, das hat natürlich wiederum zu tun so mit der generellen Aussage, der Geschichte, einer generellen Aussage, was Medien und Rezeption und sowas anbetrifft.
Kannst du
Also
das genauer
das ist,
erklären?
ja klar, es geht ja im Grunde darum, dass der Hungerkünstler sich im Laufe der Geschichte dazu entschließt, also was man dann nicht recht erfährt, sondern also Konsequenzen, die daraus entstehen, nicht mehr durch Verzicht Aufmerksamkeit zu erregen, sondern durch übermäßigen Konsum. Das ist so ein bisschen der Kniff daran, dass unsere Gesellschaft ist ja auch auf Konsum und übermäßigen Konsum ausgelegt. Also das ist ja das, was irgendwie besticht so ein bisschen. Und der Hungerkünstler bedient es falsch, ab irgendeinem Punkt. Genau, jetzt ist der Punkt aber noch nicht zu Ende gedacht.
Ja, ich bin aber zufrieden mit deiner Antwort.
Okay, schön.
Vielleicht sollten wir kurz erzählen, worum es in dieser Geschichte geht. Also da ist ein Erzähler und der trifft auf der Straße einen Hungerkünstler, der einfach zwischen Menschen sitzt und kaum jemand beachtet ihn. Und der Erzähler entwickelt direkt eine ungewöhnliche Sympathie für diesen Hungerkünstler. Hatte ich zumindest das
Genau.
Gefühl, dass er sich sehr, sehr um die Belange dieses Hungerkünstlers schert und sich darum kümmert. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, dass es auch ein Stück weit er selbst oder ein Teil seiner selbst in diesem Hungerkünstler drinsteckt, dass es so eine Art von gespaltene Persönlichkeit ist. Und wie es weitergeht, also der Hungerkünstler begegnet ihm immer wieder in verschiedenen Lebensphasen. Und das Interessante ist auch, dass der Erzähler, naja, er scheint dem Konsum nicht abgeneigt zu sein, wenn man das so euphemistisch sagen würde. Er isst sehr viel, er trinkt, er begegnet dem Hungerkünstler auch in einer Phase, wo er sehr betrunken ist, also der Erzähler. Und am Ende eskaliert das Ganze in einem riesigen Currywurst-Wettessen. Genau, könntest du da erzählen, wie das Ende oder wie dieses große Finale vonstatten geht und was es bedeuten soll?
Ja, genau. Also das vorletzte Mal sozusagen, dass der Protagonist auf den Hungerkünstler trifft, ist, als er ihn im Fernsehen sieht bei einer Talkshow, wo der Hungerkünstler halt verkündet, dass er bei dem größten Currywurst-Wettessen Deutschlands mitmachen würde, oder Europas, oder ich weiß gar nicht,
Der Welt, der Welt.
der Welt, natürlich der Welt.
Ich glaube, das
Und
stand sogar drin, ich weiß nicht. Ja, erzähl weiter.
es kann gut sein, ja,
Ja.
tatsächlich. Wahrscheinlich. Genau, und dann trifft er ihn halt, oder beziehungsweise der Protagonist geht halt zu dem Stadtfest, bei dem er den Hungerkünstler auch kennengelernt hat, und da findet dieses Currywurst-Wettessen statt, und er schaut sich das halt an. Und es ist ein harter Kampf, es ist auch, an dem Punkt verändert sich halt auch die Schreibweise der Geschichte. Ich weiß nicht, ob man das bemerkt, aber es ist halt alles so ein bisschen schneller und staccato-mäßiger geschrieben, kürzere Sätze, viel mehr Geschehen. Genau, der Hungerkünstler kämpft in diesem Currywurst-Wettessen und gewinnt schlussendlich, aber hört dann nicht auf zu essen, sondern will den Weltrekord für gegessene Currywürste essen. Und den bricht er dann und isst aber immer noch weiter, bis er dann schließlich, ja, stirbt, platzt. Ganz genau. Und die Leute finden es widerlich, die Leute, die sich das anschauen, die Leute weinen und sind am Boden zerstört, weil es einfach zunächst mal dieser Irrsinn ist. Dieser übermäßige Konsum, der so aus dem Ruder läuft, dass es halt einfach schon widerlich ist. Und ja, dann halt dieses dramatische Ende. Und das führt aber schlussendlich dazu, dass der Hungerkünstler oder Fresskünstler dann die Aufmerksamkeit bekommt und die Wirkung erzielt, die er eigentlich von Anfang an erzielen wollte.
Also hat er am Ende gewonnen.
Ich würde sagen, er hat am Ende gewonnen. Er ist ein dramatischer Held.
Er hat sich für seine Sache aufgeopfert.
Ja, genau. Aber auf eine andere Art und Weise, als er es erst wollte.
Also er hat sich quasi der Situation angepasst und hat das Beste draus gemacht.
Ja, so kann man es sagen, auf jeden Fall.
Also hat er
Ich glaube.
aufgegeben ein Stück weit, weil er war am Anfang ein Hungerkünstler und er wollte damit was beweisen, aber dann ist er umgeschwenkt und ist mit dem Strom geschwommen oder hat sich treiben lassen.
Ja, ich glaube, er hat sich eher den Strom zunutze gemacht. Also im Endeffekt ist die Entscheidung relativ schlau gewesen. Ja, vielleicht hat er aufgegeben, zumindest was sein ursprüngliches Vorhaben anbetrifft, aber er hat halt eine neue Richtung gefunden, wie er sein Vorhaben dann doch noch erreichen kann. Also sein Ziel dahinter.
Ich habe gerade die Stelle gefunden. Hier steht, mit sonorer Werbestimme verkündete der Moderator den baldigen Beginn der 23. Deutschland größten Currywurst-Wettessens.
Das ist doch Deutschland größte.
Und hier nebenbei bemerkt auch das einzige seiner Art.
Ja, in Deutschland gibt es tatsächlich nicht so viele große Wettessen. Ich habe mich da so ein bisschen schlau gemacht vorher.
Ah, du hast recherchiert.
Ja, klar, auf jeden Fall. Es gibt die schon. Eins, was ich gefunden habe, da geht es aber eher darum, die schärfste Currywurst der Welt zu essen.
Stimmt,
Also
ja, ich
die.
hab mal bei Galileo so eine Art von, war das nicht sogar Jumbo Schreiner? Jedenfalls
Kann
hat
sein.
irgendjemand Currywurst oder diese Soßen, nee, die Soße ist ja an sich scharf, die Currywurst ist ja nicht scharf.
Ja, das stimmt.
Genau, und die wird irgendwie in Badewannen gemessen. Also wie
Badewanne?
viel Badewannen man bräuchte, um diese Soße zu entschärfen? Also wie
Ach,
viel
krass.
Wasser man bräuchte, um das zu neutralisieren?
Okay, das ist ja witzig. Normalerweise wird es doch hier in, wie heißt das, Scoville gemessen, oder? Schärfe.
Kann sein, kann sein. Ich habe sehr viel gefährliches Halbwissen. Aber ich hab mir das auf jeden Fall mit der Badewanne gemerkt und vielleicht haben die das einfach so zur Anschauung dazu gesagt. Ja.
Ich finde, das ist schönes Halbwissen.
Schönes Halbwissen.
Auf jeden Fall.
Ja. Genau, aber diese Geschichte des Hungerkünstlers, sie ist ja im Kapitel Einsamkeit. Genau, wieso steht diese Geschichte im Kapitel Einsamkeit?
Ja, genau, das ist im Vorwort erwähne ich das auch ganz kurz, dass das manchmal nicht so einsichtig sein könnte, warum welche Geschichte in welchem Kapitel steht. Und dabei musste ich auch gerade an die Geschichte denken. Im Endeffekt geht es darum, dass einerseits der Protagonist halt nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, warum der Hungerkünstler tut, was er tut. Also es ist halt, du hast gerade gesagt, er hat so eine Sympathie für den, das stimmt, aber auf der anderen Seite hegt er auch eine Antipathie, weil er, weil das seiner Realität so fern zu sein scheint, was der Hungerkünstler eigentlich möchte, weil er das auch ein bisschen bescheuert findet. Und
Ja.
andererseits gibt es da halt auch den Hungerkünstler selber, der halt eine anonyme Person in ihrem im Hintergrund, also im theoretischen Hintergrund der Basis seines Handels bleibt. Also man weiß nicht so wirklich, was ihn eigentlich richtig motiviert, außer die zwei, drei Sätze, die er dazu sagt.
Und deswegen sind es einsame Figuren.
Genau, im Grunde schon. Also sie sind auch dadurch einsam, dass sie es halt nicht schaffen, eine Gemeinsamkeit zwischen sich zu bilden.
Nein, der Hungerkünstler versucht es auch gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Ich-Erzähler, der hat so eine Art von schon emotionale Verbindung zu ihm, aber eine Art von Verbindung, die er sich selbst nicht ganz eingestehen kann.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall, weil er sich dann ja auch eingestehen müsste, dass er im Endeffekt die Ideale des Hungerkünstlers gutheißt.
Genau, ja, er so ein bisschen, er traut sich, glaube ich, nicht so ganz zu, dieses Extreme auszuleben.
Ja,
Ja.
genau. Ja, er ist quasi im gesellschaftlich konventionellen gefangen, könnte
Und
man sagen.
wenn man jetzt interpretieren wollen würde, wie das auf dich anzuwenden ist, bist du eher der Hungerkünstler oder eher der Typ, der sich nicht traut?
Interessante Frage. Ich würde sagen, ich bin beide. Ich bin auf jeden Fall in meinem Tun und Handeln und in meiner Lebensweise auf die ein oder andere Art von einem normierten Standpunkt aus betrachtet extrem, würde ich sagen. Also ich meine, so einen kleinen Künstler, der keinen festen Job hat, sondern von seiner Kunst lebt und sich irgendwie durchs Leben schlägt, das ist ja nicht so der Paradeentwurf sozusagen, der gesellschaftliche. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich dennoch Teil der Gesellschaft und versuche nicht komplett aus dem Ruder zu fallen. Einfach weil ich mich dann, glaube ich, merkwürdig fühlen würde, wenn ich merken würde, okay, ich bin irgendwie vollkommen anders als alle anderen. Ja.
Wäre das schlimm?
Wäre das schlimm? Ich glaube, das hängt halt irgendwie mit der Nachvollziehbarkeit zusammen. Also wenn ich irgendwie total abgedreht wäre und keine Ahnung, nur in knallbunten Sachen rumlaufen würde und verrückte Sachen machen, dann wäre es immer noch okay, wenn irgendjemand das nachvollziehen könnte. Aber ab dem Punkt, wo Leute einen anschauen und man in ihren Blicken sieht, dass sie einfach vollkommen verrückt halten, wäre mir das zumindest ein bisschen unangenehm.
Aber es wird doch immer Leute geben, die das nicht gut finden, was du machst, oder dagegen sind oder es auch verrückt finden.
Ja klar, das ist ja auch wichtig. Nur will ich halt nicht komplett alleine sein mit dem, was ich denke und meinen Standpunkten.
Ah, also reicht es dir schon, wenn du so eine Art von Filterblase aufgebaut hast, die dir zustimmt und der Rest der Welt kann draußen bleiben?
Ja, so lapidar gesagt kann man das schon so sagen. Aber ich glaube, es wäre auch nicht so cool, wenn alle Leute, mit denen ich mich umgebe, mir immer nur zustimmen würden. Also da geht ja auch sehr, sehr viel verloren dann. Ich glaube, Ja, man muss halt viel reflektieren, ne? Man muss reflektieren, wie die anderen zu einem stehen, wie man zu sich selbst steht und wie man den anderen gegenübersteht.
Im Vorwort deines Buches, da sagst du auch, dass wir uns dadurch definieren, wie die anderen uns wahrnehmen, dass wir so gesehen ein Spiegel für die anderen sind und die anderen sind auch ein Spiegel für uns.
Genau. Ja, das ist halt im Grunde so eine konstruktivistische Ansichtsweise, dass wir im Endeffekt die Summe der Eindrücke der Welt sind, also die Eindrücke, die auf uns einprasseln und im Grunde auf der Basis unserer Fähigkeiten, die wir von Anfang an mitbringen, das daraus machen, was im Endeffekt dann uns ausmacht. Weißt du, also ich glaube nicht, dass wir als komplettes weißes Blatt starten, sondern wir haben halt so gewisse Charaktereigenschaften, die irgendwie genetisch veranlagt sind, aber das, was wir dann als fertige Person betrachten, entsteht im Endeffekt aus allem, was zwischendrin passiert ist. Also aus Menschen, dem Wetter, alles, mit dem man in Berührung kommt.
Ja, das ist auf jeden
Genau.
Fall eine sehr interessante Art und Weise, die Welt zu sehen. Das ist ja auch eine Art und Weise, die Welt zu sehen, die dir erlaubt, aktiv etwas dran zu ändern. Weil das ist ja nicht so schicksalsergeben, sondern du kannst ja auch selbst bestimmen, welchen
Ja.
Spiegel du anschaust.
Ja, voll, auf jeden Fall. Man darf das, glaube ich, auch nicht so sehen, dass man halt einfach ungefiltert alles aufnimmt und zu einem Teil von sich selbst macht, sondern im Laufe der Jahre, je gesetzter man als Person wird, desto weniger lässt man wahrscheinlich auch direkt auf einen einprasseln oder einen beeinflussen. Dass man ja zum Beispiel daran sieht, dass, so sagt man zumindest, ältere Menschen meistens irgendwie verbohrt sind und sich nicht auf neue Dinge einlassen können und so.
Also, wie
Genau.
würdest du dann sagen, dass es bei Ihnen diese Verbohrtheit daraus resultiert, dass Sie wissen, was Sie im Leben wollen?
Vielleicht nicht unbedingt wissen, was sie im Leben wollen, sondern eher so eine Art Sättigung erfahren haben. Also im Laufe der Jahre. Weißt du?
Eine
Kannst du das so
Übersättigung
sehen?
auch?
Das ist schwierig, das zu bewerten. Vielleicht auf eine Art eine Übersättigung in dem Sinne, dass sie halt nicht mehr wirklich in der Lage sind, neue Dinge aufzunehmen. Und die Welt ist ja nicht statisch. Also das, was vor 50 Jahren wahr war, muss ja heute auch nicht mehr wahr sein. Weißt du? Also in dem Sinne wäre es dann schon eine Übersättigung, weil man halt vielleicht, wenn man alt ist, dadurch viele neue, viel richtigere oder der Zeit angemessene Dinge nicht mehr aufnehmen kann. Genau.
Es gibt auch ein sehr schönes Beispiel wieder von Roger Willemsen. Er hat mal so ein Beispiel gebracht, dass es gibt einen Punkt in jedem Leben, wo du erkennen musst oder anerkennen musst, dass du mit dem Tempo der Welt nicht mehr mitlaufen kannst oder willst. Und das ist so ein Punkt, wo du die Welt ziehen lassen musst in ihrem Tempo. Ist vielleicht ein bisschen wie beim Marathon, wenn du hinter jemandem herläufst und dann merkst du, ich kann das Tempo nicht mehr halten. Und dann entscheidest du, entweder läufst du dein eigenes Tempo oder du bleibst ganz stehen. Du bist enttäuscht davon, dass du nicht mehr mitlaufen kannst oder du bist zufrieden damit, dass du jetzt dein eigenes Tempo gefunden hast.
Meinte das in Bezug auf das Alter von Menschen?
Genau, ja.
Ah, okay. Ja, finde ich interessant. Würde ich auch auf jeden Fall vorbehaltlos zustimmen, dass es so
Ja.
ist.
Wie geht es
Ja.
bei dir? Läufst du mit dem Tempo der Welt mit oder hast du schon abreißen lassen?
Ich würde schon sagen, dass ich mitlaufe. Aber witzigerweise bemerke ich langsam doch schon an manchen Stellen, dass ich auf jeden Fall überholt wurde oder dass andere Leute, jüngere Menschen, andere Richtungen gehen. Das ist so, ich finde es auch ganz witzig. Ich meine, ich bin ja nicht alt oder so, ganz im Gegenteil.
Du
Aber
bist 30 jetzt.
ich bin 30,
Ja.
genau. Ich habe das Gefühl, stellenweise schon nachvollziehen zu können, was halt früher zum Beispiel meine Eltern oder Großeltern immer gesagt haben, dass sie halt
Ja.
nicht mehr so richtig einen Anschluss finden. Also keine Ahnung, was zum Beispiel hauptsächlich Dinge im Internet anbetrifft, wahrscheinlich. So
Snapchat
TikTok
und
habe ich mich.
TikTok, ja.
Ja, genau, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, bei Fortnite oder sowas, was ja irgendwie viele junge Menschen beeinflusst und beschäftigt. Aber ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass die Zeiten halt schneller werden und man halt ja, wenn man nicht echt stetig die ganze Zeit am Ball bleibt und den neuesten Hypes nacheifert, dann geht es auch relativ schnell, dass man halt einfach nicht mehr alles auf dem Schirm hat. Ich glaube, das ist auch okay.
Genau, zu dem Thema gibt es auch einen sehr schönen Text in deinem Buch. Der Text heißt: Spring auf, wir müssen los.
Ja,
Und
genau, richtig.
es wäre sehr schön, wenn du ihn jetzt vorlesen könntest.
Den ganzen Text, ja, kann ich machen.
Ja, das wäre schön. Das wäre so eine Art von, weil das passt auch sehr gut zum Thema und dann könnten wir auch später ein bisschen drüber quatschen.
Ja, gerne. Suche ihn mal eben raus.
Ja, ich überbrücke so lange. Ich sitze gerade in meiner Wohnung. Wo sonst? Das Wetter ist gerade sehr schön. Es ist der Frühling kommt sehr passend, aber ironischerweise darf man nicht so oft raus. Das ist dann blöd.
Ja, stimmt. Hast du den Balkon?
Nee, ich habe keinen Balkon. Aber ich denke mal an dieses Lied von, wie heißt denn, Fettes Brot. Die Sonne lacht so schadenfroh an Tagen wie diesen.
Stimmt.
Ja.
Sehr passendes Lied.
Ja. Absolute Wahnsinnsshow im Fernsehen und im Radio.
Ja. Verrückt, oder? Dass die Situation irgendwie so paradox ist. Auf der
Ja.
einen Seite so schön und entspannt und auf der anderen Seite auch so bedrohlich und naja.
Ja. Hast du den Text gefunden?
Ich habe den Text gefunden.
Gut, dann bitteschön, spring auf, wir müssen los.
Jo. Auf den teergetränkten Straßen dieser Stadt, wo Haus an Haus und Mensch an Mensch in jedem Moment von Neuem anfängt, schwingt der Rhythmus im 8-Stunden-Takt. Bringt jeder Morgen, was der Abend versprach. Jede Woche, jeder Monat, jedes Jahr wird es warm, wird es kalt, wird es warm, wird es kalt. Verändert sich an mir nichts, außer das, was ich trage. Mal kurz, mal lang, mal viel, mal barfuß bis zum Hals. Mal angenommen, ich würde auf der Straße stehen. Kein Durst mehr auf den Teer, keine Lust mehr auf das Meer und mehr und mehr. Und manchmal habe ich schon nachgedacht. Was wäre, würde ich nicht nachdenken, würde ich den Blick senken und nicht nach vorne, sondern in mich schauen. Lange nicht hier gewesen, alles etwas verstaubt. Ach, schau mal, früher Pokémon-Karten, Center-Shocks, Schaukeln. Ich wandere in mir umher wie ein Gast. Öffne Kisten hier und dort, nichts liegt mehr verstreut, alles sortiert, chronologisch geordnet. In einem unachtsamen Moment beim Wachsen erwachsen geworden. Ich bin nicht traurig, ich bin konsterniert und sollte mich auf meinen Handykalender konzentrieren, weil ich so viel nicht verpasse jetzt gerade. Während ich mich umdrehe, um mich wieder zu verlassen, sehe ich eine kleine Tür. Ausgang steht dort in Lettern aus Ästen eingefasst. Und warum eigentlich nicht? Ich packe den Knauf, die Tür öffnet sich, als hätte sie schon lange auf mich gewartet. Ein grünes Strahlen, ein paar Blätter, die rascheln, ein Himmel, dessen Wolken nicht gekratzt werden. Schließlich eine Stimme, die verdächtig nach mir klingt und flüstert: Spring auf, wir müssen los. Wir müssen raus, dorthin, wo die Wege enden. Wo das Denken in die Gräben zwischen hier und den Bäumen springt, heute ist ein guter Tag, um zu verschwinden. Also nehme ich den Esel aus Draht, aus Rost fast mittlerweile aus dem Keller und trete um mein Leben. Trete neben mich, um meine Flucht zu erleben, da bin ich, ganz bei mir und weggetreten. Ich war schon ewig nicht mehr niemand, es hat schon lange nicht nur mich gegeben. Ich habe mich viel zu sehr und viel zu oft an den richtigen Orten herumgetrieben, mit den wichtigen Leuten vielsagend angeschwiegen. Ich habe getan, was zu tun war, um nicht liegen zu bleiben. Heute bin ich aufgestanden. Heute bin ich aufgestiegen. So sitze ich auf meinem Rad und fahre raus aus der Stadt, raus aus dem Käfig aus Beton, aus Steuerbescheiden und Rechnungen, ausnahmsweise ein Herz gefasst und seit langem keine Bauchentscheidung mit dem Kopf. Um mich herum zerfließt die Welt zu Erde, zu Blättern, zu Ästen, zu Wildwuchs. Wo die Ordnung stirbt und das Chaos herrscht, ertönt im Rauschen vom Fahrtwind ein Fuchsgruß. Die Straßen werden Wege und die Wegen werden Pfade. Ich trample, was das Zeug hält, weil die Leere auf mich wartet. Irgendwo da draußen sitzt sie, in einem Nest aus Ruhe und Stille, wo die To-Do-Listen Enden finden, fügt sich alles nach meinem Willen. Wälder haben etwas Heimliches. Geheimnisse wachsen auf Bäumen. Ich fahre nicht raus, um sie zu ernten, sondern um in Bewegung stillstehend zu träumen. Wenn der Druck von außen zunimmt, braucht man nach innen hin Ventile. Und wenn alle Stricke reißen, geht es manchmal halt zu fliehen, wenn an einem Tag wie diesem der 8-Stunden-Rhythmus Laub braucht. Dann halte ich es für möglich, dass die Natur und etwas Laub braucht. Ein Ort, an dem man sein kann, ohne irgendwie zu wirken. Eine Dauer ohne Spanne, um einen Stillstand zu genießen, weil wir oftmals weiter atmen, wenn die Luft auch lang schon knapp ist. Bin ich heute rausgefahren, um etwas Neues einzusammeln. Hier draußen, auf einer Lichtung, komme ich langsam zum Erstarren, völlig ausgelaugt und ausgeleert, für einen Wimpernschlag verharrend, bin ich bei mir, in mir, weit draußen und doch so nah wie sonst nur selten. Jedes Geräusch trägt bald zur Stille, jedes Objekt klärt das Bild auf, jeder Moment hält die Zeit an, hier draußen, in mir drin. Ja.
Applaus, Applaus, Applaus.
Ja, das meine ich mit den Reaktionen, auf die man wartet.
Ja, da hast du seinen Text vorgelesen und dann kommt Stille.
Ja, genau. Ja, das wird in nächster Zeit wahrscheinlich häufiger noch passieren. Ja. Muss man sich dran gewöhnen.
Ja, da muss man die Nuancen der Stille interpretieren lernen.
Das statische Rauschen.
Ja, das statische Rauschen. Ich fand den Text auch passend zu der aktuellen Situation, weil es ist ja dadurch, dass die Leute nicht mehr so frei sich bewegen können, müssen sie auch ein Stück weit zu sich selbst finden.
Toll. Ja, darum geht es ja in dem Text. Das ist im Endeffekt auf ein Wort runtergebrochen, geht es um Kontemplation. Mhm. Also sich mit sich selbst beschäftigen und im Grunde auch so ein bisschen die Natürlichkeit in einem selbst wieder entdecken. Die halt quasi symbolisiert wird durch die Natur, durch den Wald. Weißt du? Du bist ja halt immer noch ein natürliches Lebewesen, aber oftmals fühlt sich das nicht so richtig an, wenn man den ganzen Tag nur telefoniert und irgendwas in Bildschirme eintippt.
Also es ist wieder natürlich.
Ich würde schon sagen, dass es wieder natürlich ist. Also es ist natürlich eine Frage danach, was das natürlich ist. Ne? Erich Fromm hat das mal ganz gut beschrieben, dass es quasi so eine Art menschlichen Naturzustand gab, in dem der Mensch als Lebewesen oder als tierisches Lebewesen mit der Natur eins war, so wie halt freilebende Tiere das heute noch sind. Aber dadurch, dass der Mensch quasi sich in modernen gesellschaftlichen Gesellschaften organisiert hat, Lohnarbeit und Geld eingeführt hat, ist er von diesem Naturzustand abgerissen und kann auch nicht mehr dahin zurückkehren.
Aber die Sehnsucht ist noch da.
Die Sehnsucht ist noch da. Die Sehnsucht ist quasi das Element der Unsicherheit in jedem von uns, das wir versuchen irgendwie zu überbrücken. Durch verschiedene Dinge. Durch Geld, durch, weiß nicht, Drogen, durch Macht. Ja.
Ja, so eine Art von abgetrennt sein von der Welt. Wir versuchen das zu überwinden.
Ja, genau. Ja. Das ist es. Also ich glaube, man kann es halt eigentlich nicht wirklich überwinden. Also nicht ultimativ.
Ja, vielleicht wenn man das auf die Totale sieht, aber so punktuell kann man das wahrscheinlich schon.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, na klar kann auch Geld glücklich machen über einen kurzen Zeitraum, ne? Aber das sind halt alles immer so Dinge, die einen nur so kurzfristig glücklich machen.
Vielleicht sehr viel Geld, dann wird es länger dauern.
Meinst du?
Nee, das ist Schwachsinn. aber schon irgendwo schon. Das ist zwar ein Witz, aber ich glaube schon, wenn du als Mensch oder wenn du als Individuum eine Beschäftigung gefunden hast, die dir sinnvoll erscheint, dann kann auch Geld glücklich machen auf Dauer, wenn du nicht das Geld als das Geld an sich sieht, sondern als Lebenssinn. Also, dass du dich damit beschäftigst, dass du zum Beispiel versuchst, es anzulegen, es zu vermehren, es zu investieren. Das kann auch schon eine Art von Lebenssinn sein und kann auch glücklich machen.
Okay, du meinst, wenn du mit Geld arbeitest, halt
konkret, genau.
Als Banker oder so.
Ja.
Dann ist die Frage, ob dich halt das Geld selber glücklich macht oder die Tätigkeit dahinter, also die Verwaltung des Geldes.
Ja.
Ich weiß nicht. Ich glaube, das geht halt mit so einer gewissen numerischen Zufriedenheit einher.
Was meinst du damit?
Ich bin nicht so gut mit Zahlen, muss ich sagen. Mathe ist nicht so meine Stärke, aber ich glaube, im Menschen gibt es so eine natürliche Veranlagung, was die Richtigkeit von Zahlen anbetrifft. Also wenn man mit Zahlen arbeitet, dass man dann zu einem Ergebnis kommt zum Beispiel. Das ist sehr, sehr befriedigend, wenn man irgendeine Rechnung hat und dann ein Ergebnis hat, was Sinn ergibt und man kann sich damit arrangieren, dass das so ist, dann birgt das so eine gewisse Befriedigung. Und ich glaube, bei Geld ist es ähnlich. Ja, aber das ist halt eine andere Ebene. Da geht es halt nicht wirklich ums Geld, ne?
Aber schon irgendwo. Weil
Ja, wenn du jetzt.
Geld ist so vielschichtig oder es hat so viele Bedeutung oder kann so viele Bedeutung haben, dass es nicht nur allein der Warenwert, den das Geld hat, sondern auch die psychologische Komponente, also dass du dich sicherer fühlst, wenn du genug Geld hast, dass du dich besser fühlst, wenn du mit so etwas, wenn du mit etwas arbeitest oder wenn du mit etwas hantierst, was so viel Auswirkung auf die Welt haben kann. Das kann auch schon sehr viel Sinn und Glück bedeuten für Menschen, dass sie eben einen Unterschied machen, dass sie etwas bewirken in der Welt.
Dadurch was bewegen, dass sie viel Geld haben.
Dass sie viel Geld haben oder dass sie mit sehr viel Geld hantieren.
Ja, ich weiß nicht, also mich stört daran so ein bisschen, dass Geld halt im Grunde ja eigentlich ja nur einen symbolischen Wert für uns hat, ne? Also es hat den Wert, weil wir ihm den Wert zusprechen.
Ja.
Und das macht es eigentlich auch austauschbar. Also wenn, keine Ahnung, wenn zum Beispiel Birkenblätter genauso viel wert wären wie 10-Euro-Scheine oder genau als das betrachtet werden würden, dann würden einen Birkenblätter glücklich machen. Und nicht Geld an sich. Also das scheint mir so fadenscheinig zu sein.
Aber glaubst du, dass dieser symbolische Wert noch im Vordergrund steht?
Das Geld ist.
Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass das Geld sehr, sehr buchstäblich unser Leben verändert und manipuliert.
Ja, Geld ist natürlich einfach elementar in unserer Gesellschaft geworden, ne?
Es gibt auch von
Im
Fromm
Job.
dieses Buch, Haben oder Sein. Da wird auch
Genau.
diskutiert, was der Mensch ist oder wie der Mensch sich definiert. Und viele definieren sich dadurch, was sie haben und nicht dadurch, was sie sind.
Ja, das stimmt, aber das macht sie halt nicht ultimativ glücklich, ne?
Ultimativ glücklich. Wir haben doch festgestellt, dass niemand ultimativ glücklich werden kann. Es kann nur punktuell passieren, oder?
Nö, 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 nö,
Nee?
nö, das nicht. Also dieses Punktuelle passiert halt gerade durch solche Dinge wie Geld. Oder weiß ich nicht, Schönheit, Aussehen. Das ist ja auch, das ist ja ein sehr vergänglicher Wert, über den viele Leute sich dann auch definieren. Und klar, diese Sachen, die geschehen nur punktuell. Aber wenn wir, gerade wenn wir bei Haben oder Sein sind, dann geht es ja darum, was einen wirklich auf lange Sicht glücklich machen kann. Und das findet man ja laut Fromm eher im Sein, auf jeden Fall. Also im
Ja.
Grunde die Veräußerung der eigenen Eigenschaften und Veranlagungen mit dem Sinn, sich selber zu entfalten, bestmöglich. Und
Die
das ist auch das, was
Veräußerung,
Fromm.
sagt er das so? Die Veräußerung?
Ich weiß nicht, ob das das Wort ist. Es ist
Ja.
wahrscheinlich auch nicht ganz das richtige Wort. Aber
Ja. Weil
worauf ich hinaus,
ja, okay, ja.
worauf ich hinaus will eigentlich ist, was meiner Ansicht auch entspricht, dass du im Grunde wirklich, wirklich glücklich werden kannst, wenn du das, was du kannst oder von dem du ausgehst, dass du das kannst, weiterentwickeln und damit Dinge veränderst. Und wenn du damit Geld bekommst, dann ist das natürlich ein schönes zusätzliches Plus, aber im Grunde nicht ganz das, was dich ausmacht, was dich glücklich macht.
Also ein Stück weit auch wie der Hungerkünstler, der sich auch angepasst hat und sich weiterentwickelt hat.
Ja, voll. Ja, das ist so ein bisschen ein anderes Level im Grunde, aber also eher so ein existenzialistisches Level von dem, was wir sagen, was uns ausmacht oder was unser Sinn ist oder was wir mit unserem Leben anfangen möchten, dass da so eine gewisse Freiheit hintersteht, was das sein kann. Und kein vorauferlegter Sinn, weißt du?
Hast du etwas gefunden, was dich glücklich macht oder was der Sinn deines Lebens ist?
Ich würde sagen, das Schreiben. Auf jeden Fall. Das ist irgendwie so eine Sache, die sich auch schon seit ich das kann, durch mein Leben zieht und mir viel geholfen hat und wovon ich ja auch lebe und so. Also das ist das, was mich irgendwie am meisten definiert.
Also das nackte Schreiben. Also nicht das Auftreten, das Bücher rausbringen, sondern einfach das Schreiben am Schreibtisch mit sich allein und im Blatt.
Boah, also so für mich persönlich das auf jeden Fall. Ich glaube, was ich am meisten in meinem Leben gemacht habe, wenn ich allein war oder mit auch bald einfach zu schreiben, um des Schreibens willen. Also nicht mal mit irgendwelchen ausgefeilten Narrativen oder so, sondern einfach, für mich fühlt sich das immer so an, als würde ich so ein bisschen Druck aus meinem Kopf ablassen können, dadurch, dass ich Gedanken auf Seiten banne. Genau. Und aber so in zweiter Linie, das Auftreten, ja, das mag ich auch, aber das Bücher rausbringen ist mir schon noch wichtiger, auf jeden Fall.
Also würdest du, wenn du entscheiden könntest, ein Autor sein und kein Poetry Slammer?
Ja, ich denke schon. Also das ist zumindest das, was ich versuche. Nur bin ich nicht, weiß nicht, so gut oder erfolgreich darin gewesen, fokussiert genug. Das Slam ist für mich eher ein Mittelweg im Grunde, um zusätzliche Motivation zu haben, einerseits mehr zu schreiben und schreiben zu müssen und andererseits aber auch ein Feedback dafür zu bekommen, ein sehr direktes. Das mag ich daran sehr gerne.
Hast du noch andere Kanäle, um dein Schreiben zu präsentieren, außer Slam?
War mittlerweile nicht mehr. Ich hatte mal einen Blog, schon ein paar Jahre her, aber jetzt in den letzten 2 Jahren hat das Slam halt auch so viel Zeit bei mir eingenommen, dass sowieso schauen musste, dass nicht komplett alles auf der Strecke bleibt. Also Sozialkontakte und sowas.
Also, also das, weil ich kenne das von mir eher nicht so, aber ich kenne sehr viele Slammer, die den größten Teil ihrer sozialen Kontakte in der Slam-Szene haben. Ist es bei dir auch so oder hast du mehr Freunde außerhalb von Slam?
Ich habe mehr Freunde außerhalb von Slam, würde ich sagen. Mir ist es auch tatsächlich wichtig, Freunde aus ganz vielen verschiedenen Lebens- und Arbeitsbereichen zu haben. Einfach um irgendwie, ich habe das Gefühl, manchmal, wenn Slam-Leute nur mit Slam-Leuten abhängen, dann werden die so eindimensional auf eine Art und Weise. Das klingt sehr böse. Also,
Bisschen einfältig.
ja, tut mir leid. Nein, ich meine, das ist auch nicht auf die komplette Person bezogen, sondern halt, es gibt so ein gewisses Meinungsbild, so einen gewissen Habitus auch von Slammern und Slammerinnen, die halt nur Slam haben, worüber sie sich identifizieren. Und ob das gut oder schlecht sei, das sei ja mal dahingestellt. Also es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn das so ist. Aber für mich wäre das, glaube ich, nicht.
Und
Also,
wenn du einen Text für die Bühne schreibst, also einen Slam-Text, gehst du da anders heran oder ist es für dich alles derselbe Topf?
Meinst im Gegensatz zu einem prosaischen Text oder
Genau,
jetzt
zu
zu.
einer Erzählung oder zu einem Gedicht, Kurzgedicht.
Es ist auf jeden Fall was anderes. Also das Besondere an einem Slam-Text ist ja halt die Kürze auf der einen Seite und der performative Aspekt auf der anderen Seite. Das ist ja auch, also was ich auf der Bühne mache, lebt ja quasi auch fast ausschließlich irgendwie von der Performance. Ich hampel ja sehr viel rum auf der Bühne. Und dementsprechend ist es ein anderes Schreiben, weil ich mir beim Schreiben schon immer überlege, was ich wie machen will. Also wie ich was ausdrücken will und wie ich das darstellen will. Und das aber halt in einem geschlossenen Kontext von einem 5-Minuten-Text. Also dementsprechend finde ich es eigentlich sogar schwieriger, einen wirklich guten Slam-Text zu schreiben. Und gut nicht in der Hinsicht, dass es unbedingt gut beim Publikum ankommt, sondern dass es einfach von einem literarischen Gesichtspunkt aus betrachtet ein guter Text ist, als wenn ich ein Gedicht schreibe. Bei einem Gedicht kommt es mir halt entweder darauf an, dass ich einfach irgendwas ausdrücken möchte, was ich in dem Moment fühle oder ausdrücken möchte, oder tatsächlich irgendeinen Anspruch habe, irgendwie mit der Sprache zu spielen. Also das kann ja auch manchmal eine Grundbedingung für ein Gedicht sein, dass man das überhaupt schreibt.
Okay, also ist
Genau.
Slam für dich mehr der Performance unterstellt? Also ein Text, der auf die Bühne gehört, muss performativ effektiv sein.
Zumindest die Texte, die ich mache. Das ist so der Anspruch, den ich an mich selber stelle. Aber auch nur aus dem Grund, weil Slam das halt bietet, im Gegensatz zu allen anderen literarischen Gattungen mehr oder minder, außer zum Schauspiel jetzt.
Verlangt es Slam nicht viel mehr, als es bietet?
Also du kommst natürlich nicht komplett drum herum, das ist schon wahr. Also weil du halt ja, du stehst ja da als Person und musst vorlesen und das ist ja schon Performance im Grunde. Aber inwieweit du das ausbaust und inwieweit die Grenze verschwimmt zwischen Slam und Theater, das ist ja dir selbst überlassen.
Ja, das ist, ja,
Verstehst du?
aber ich weiß auch gar nicht, ob man wirklich so frei ist in seiner Entscheidung, weil zumindest bei mir war das so am Anfang, dass ich mich sehr, sehr von dem ableiten lassen, was ich so erlebt habe. Und ich habe mich wirklich darauf eingestellt, was, oder ich habe versucht, das zu machen, was die Leute mit mehr Applaus honoriert haben.
Ja, klar. Ja, na klar. Also ich will nicht sagen, dass irgendjemand ultimativ frei ist vom Applaus oder davon, von dem Wunsch, gut anzukommen. Das wäre so ein bisschen, ja, ich glaube, nee, das schafft niemand. Aber es ist ja kein Zwang. Es ist dein Wunsch auf jeden Fall, mein Wunsch auch, keine Frage. Aber genauso gut könnten wir uns auf die Bühne stellen und ganz unbeliebt irgendwas vorlesen. Und das wäre trotzdem Slam. Wird nur nicht dem Publikum gefallen, wahrscheinlich.
Ja, aber würden wir das dann noch auf Dauer machen? Weil, wenn du, na, wir haben darüber gesprochen, dass es seltsam ist, Online-Lesungen zu machen, weil du keine Reaktion bekommst. Und es ist ja auch, ich weiß nicht, ob das wirklich so bewusst ist, aber du nimmst ja auch jeden Abend, egal wie die, also wenn die Bewertung deiner Meinung nach nicht so gut ist wie immer, oder wenn du dich ein Stück weit unter Wert verkauft siehst, keine Ahnung, ob das passend ist vom Ausdruck her, aber das bestimmt ja schon, wie du das Format siehst, also wie das, genau, es ist wie ein Spiegel, also das Format spiegelt ein Stück weit, was es von dir haben will, und du spiegelst auch, was du vom Format haben willst, und da müsst ihr euch irgendwo in der Mitte treffen, damit du es auf Dauer machen kannst oder willst.
Das stimmt schon, auf jeden Fall. Und das ist von mir aus so, auf jeden Fall. Also, wenn ich merke, irgendwas kommt überhaupt nicht an, ganz im Gegenteil, kommt ja schlecht an sogar. Dann versuche ich das zu ändern, weil ich halt den Anspruch habe, das da gut zu machen, was ich mache, ne? Weil es ja auch mein
Erfolgreich,
Job halt.
erfolgreich.
Ja, erfolgreich, vielleicht schon. Ja, ja, man will es nicht so sagen, ne? Weil sind ja egal und im Endeffekt ist das Publikum auch halt nicht egal, aber sollte nicht im Vordergrund stehen. Aber ich glaube, das tut schon auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite kenne ich so viele Leute oder habe ich so viele Menschen getroffen, auf lokaler Ebene besonders auch, die sich halt Monat für Monat dahinstellen und 4 von 10 Punkten kriegen vom Publikum und ich denke, ja gut, okay. Gibt es ja auch.
Das ist auch das
Dann.
Schöne, dass Slam eben für so viele verschiedene Intentionen Platz hat.
Ja,
Dass
auf jeden
da nicht
Fall.
nur Leute kommen, die nur gewinnen wollen, oder dass Leute kommen, denen es scheißegal ist, wie die Leute sie bewerten. Das ist wirklich so eine, wie soll ich sagen, ein Melting Pot of Literature.
Voll, und das ist ein schöner Begriff auf jeden Fall. Das macht es ja auch aus, ne? Also ich glaube, das Format wird auch nicht mehr funktionieren, wenn an einem Abend nur geile Texte dabei sind und alles richtig geil ist. Weil dann.
Ja, auf Dauer vielleicht nicht.
Ne?
Aber das passiert ja genau bei Best of Slams.
Ja, im Grunde schon. Also, weiß nicht, also selbst da gibt es ja dann schon irgendwie immer noch Unterschiede, auch einfach weil die Leute subjektiv aufgenommen werden. Also irgendwer gefällt dir besser, irgendwer gefällt dir nicht so gut. Aber das stimmt schon. Also da ist, glaube ich, auch nicht nur Best of Slam drin.
Ich habe das sehr, sehr krass erlebt, als ich das erste Mal in Hamburg war bei Kampf der Künste. Also es war kein Best-of, aber das war einfach nur ein Slam bei denen. Und ich habe gemerkt, wie verwöhnt die Zuschauer sind. Also es war wirklich so, ich weiß nicht, ob das ein Gefühl einfach von mir auf der Bühne war, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute schon alles gesehen haben, und ja, so eine Einstellung, ach, was willst du mir schon zeigen? Ich habe schon eh alles drauf, was Slam ermöglicht, ja. Also für mich ist das Schönste, wenn Slams in Dörfern oder kleinen Städten stattfinden, wo die Leute noch nichts von Slam gehört haben. Und dann kommt die erste Slam-Show, und es ist so eine Begeisterung, und die Leute sind einfach so, wow, geil, ich habe sowas noch nie gesehen. Und das spürst du auf der Bühne, das spürst du direkt auf der Bühne.
Ja, das stimmt. Das sind meiner Meinung nach oder für mich auch mittlerweile fast die geilsten Auftritte, muss ich sagen.
Ja.
So in irgendwelchen Dorfhäusern vor 200 Leuten, die dann alle komplett am Rad drehen und die nicht für möglich gehalten haben, dass man überhaupt so sprechen kann und
Genau,
Texte
ja.
schreiben kann.
Dass man so sprechen kann, genau.
Ja, und in so stark bespielten Städten wie Hamburg,
Ja.
das ist, glaube ich, einfach eine Frage der Motivation des Publikums, warum die überhaupt zu einem Slam gehen. Ich glaube halt, das in so Kneipen oder so, bei so kleinen Shows, gehen die Leute halt eher mit einer gewissen Neugierde dahin. Also, weil sie halt überhaupt keine Ahnung haben, was sie wirklich erwarten wird an diesem Abend, weil halt alles durchmischt ist und zu Best of Slam. Weiß nicht. Leute, die zu Best of Slams gehen, die auch oft zu Best of Slams gehen, die sind halt, glaube ich, auch schon einfach gesättigt. Und die suchen dann eher was ganz Konkretes in diesem Abend, was sie dann manchmal finden und manchmal nicht finden. Also ob das eine super lustige Person ist auf irgendeine Art und Weise oder super diepe Lyrik oder vielleicht politische Statements oder so. Genau, und das finden die dann geil und alles andere interessiert sie dann aber auch, glaube ich, nicht so krass, weil sie das ja schon gesehen haben.
Ich habe gerade eine Idee, ich weiß nicht, ob es sehr abwegig ist, aber könnte man diesen Unterschied zwischen kleinen Slams und dann Best-of-Slams, wo die Leute schon so übersättigt sind, könnte man das nicht ein Stück weit auch mit Hungerkünstler und Fresskünstler vergleichen?
Inwiefern, meinst du?
Also ich weiß nicht genau, was der Gedanke bei mir, wie ich ihn ausformulieren soll, aber ein Stück weit auch die Slammer oder die Performer, dass vielleicht, wenn jemand bei seinem Local Slam jeden zweiten Monat da ist und einen Text vorliest und es ihm gar nicht drauf ankommt, wie die Leute reagieren, dann ist es der Hungerkünstler und der übersättigte Best-of-Slammer, der eben nur eben diese großen Hallen kennt, das ist dann der Fresskünstler.
Ja, im Grunde schon, auf jeden Fall. Also es kommt wahrscheinlich so ein bisschen darauf an, was die Leute wollen. Also sowohl der kleine als auch der große Künstler. Aber wenn das ungefähr dasselbe ist, dann sind die wahrscheinlich schon zwei Seiten einer Medaille.
Und was bist du? Bist du Hungerkünstler oder Fresskünstler?
Also das wäre wahrscheinlich schöner, wenn ich sagen könnte, ich wäre der Hungerkünstler, weil ich glaube, ich sehe mich schon eher als Fresskünstler. Also ich stehe halt auch auf diese mega großen Auftritte, wo alles pompös ist, irgendwelche Schauspielhäuser oder so und alles explodiert und ist krass. Da stehe ich schon drauf. Aber
Also mehr als auf kleinen Bühnen.
also es ist sehr, sehr zwiegespalten. Also manchmal finde ich auch echt ganz kleine Shows richtig geil mit 50 Leuten. Das lässt sich so pauschal schwer sagen, weißt du? Ich glaube, mir geht's, weiß ich nicht, in erster Linie um das Gefühl, was ich dabei habe.
Und ist es
Und
immer gleich oder ist es unterschiedlich?
das ist super unterschiedlich. Das ist immer super unterschiedlich. Also es kann eine Show mit 1000 Leuten sein und ich habe ein scheiß Gefühl. Es kann eine Show mit 50 Leuten sein und ich habe ein geiles Gefühl. Oder andersrum. Ich weiß nicht, aber ich kann es auch nicht so im Detail benennen, was es wirklich ist.
Und
Was für mich
sind
jetzt.
die Gründe dafür dann eher in dir zu suchen oder im Außen?
Ich denke sowohl als auch. Also klar, auf der einen Seite hat es natürlich damit zu tun, mit welcher Grundstimmung ich auch schon an so einen Abend rangehe oder an die Lust aufzutreten. Und auf der anderen Seite, wie das Publikum Bock hat auf mich oder generell Bock hat an dem Abend. Genau, also es ist passiert in Wechselwirkung.
Gut, wir müssen auch, oder wir müssen nicht, aber wir sollten langsam zum Schluss kommen. Ich würde
Okay.
gern, dass du, also deinem Buch, gibt es noch einen Text, den du besonders hervorheben willst oder über den wir reden sollten? Wir haben noch gar nicht so viel über wir im Quadrat und Kilometern gesprochen.
Stimmt.
Ja, gibt es noch etwas, was dir da wichtig wäre zu erwähnen oder
In dieser
was?
Geschichte.
Ja.
Es ist eigentlich, das Witzige an der Geschichte ist halt, dass die auf einer wahren Begebenheit beruht.
Ah.
Also das ist quasi mehr oder minder genau so passiert.
Okay. Und du bist
Ja.
Lukas.
Ich bin Lukas, genau, ich bin der
Ah,
Fahrer.
okay.
Deshalb ist seine Perspektive auch eigentlich am meisten beleuchtet. Es geht ja schon so ein bisschen darum, wie sich alle fühlen, aber er ist schon mehr oder minder die Hauptperson eigentlich. Ja, genau. Und also es ist nicht so ganz so drastisch mit diesem Kumpel. Wir verstehen uns auch immer noch ganz gut. Wir haben uns jetzt mal Weihnachten gesehen, aber das war schon abgefahren. Wie halt, ja, so man konnte beobachten quasi, wie sich irgendwas verändert hat und wie wir nicht mehr dieselben Personen zueinander waren, die wir vorher mal waren. Und das war so der ausschlaggebende Grund eigentlich für diese Idee.
Und wie alt ist der Text? Wann ist er entstanden?
Der ist, boah, ich habe den angefangen einmal vor 5 Jahren ungefähr. Da habe ich den einmal angefangen zu schreiben, aber dann, das war nur ein Fragment und das habe ich dann auch nochmal komplett neu geschrieben. Genau. Und diese Reise ist 6 Jahre her.
6 Jahre, okay. Und die beiden
Jo.
Hippies gab's auch.
Die beiden Hippies gab es auch, die waren echt abgefahren. Also, die waren halt wirklich, die kamen halt, wir waren an so einer Raststätte und plötzlich stand da so ein Typ mit so einem komischen Schafsfell eingewickelt und so ein quirliges kleines Hippie-Mädchen. Und die waren halt offensichtlich auch schon voll bekifft und jo, könnt ihr uns mitnehmen vielleicht? Wir wollen irgendwo hin, so, wo man die Sonne sieht. Und mein Kumpel war so, boah, nee, ich habe überhaupt keinen Bock. Und ich dachte mir aber, pff, ach komm, was soll's eigentlich? Dann ist mal ein bisschen Abwechslung. Und dann, ja, waren die auf jeden Fall erstmal verfeindet, die drei, so ein bisschen, aber dann so im Laufe der Autofahrt hat sich das so ein bisschen gelegt.
Ja, und dann ist ja diese Geschichte dann draus entstanden. Also ist doch was Gutes dadurch
Ja,
passiert.
voll. Ach ja, auf jeden Fall. Klar, die Reise an sich war auch nicht schlecht, also kann man auch nicht sagen. Aber ja, doch. Ich finde es ganz schön sinnbildlich, diese Geschichte.
Ja. Und ich blätter gerade durch das Buch und da sind auch, mir fallen da sind auch so Zwischensätze drin, zum Beispiel wie die Wasserflasche purzelte enttäuscht zurück in den Fußraum.
Ja, ich glaube, das ist generell einfach so ein Stilmittel, das ich gerne benutze,
Ja.
einfach die Welt in allen Facetten lebendig zu machen.
Oh, das ist sehr schön gesagt. Die Welt in allen Facetten lebendig machen.
Ja,
Ja.
ich
Auch
glaube,
ein
das
Stück
ist.
weit Personifikation, dass du der Wasserflasche eben ein Eigenleben zugestehst.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja genauso mit den Beinen, die einen auf den Schultern heimtragen.
Ja.
Sind ja auch personifiziert. Ja, ich mag das einfach. Also, ich finde halt auch, die meisten Dinge, die bewegen sich ja, also, beziehungsweise die werden durch uns bewegt. Ich stehe jetzt gerade hier vor so einer Bananenstaude und ich fasse die an und ja,
Okay.
ich schwenk die in eine Richtung, aber jede einzelne Banane schwenkt dann trotzdem noch in eine eigene Richtung. Und irgendwie hat es halt schon irgendwas Lebendiges, was sich aber in Literatur dann oftmals nicht so gut ausdrücken lässt. Außer man macht die Sachen halt wirklich lebendig.
Das ist interessant. Das habe ich so noch nie, also ich habe das noch nie so gesehen, aber es stimmt.
Ja, im Grunde schon.
Es auch,
Sport hat ja nicht erst Spaß.
es ist ja auch das Ende deiner Erzählung. Also die Moral ist am Ende quasi, dass alles in Bewegung bleibt. Dass alles sich bewegt und verändert und genau, was steht hier? Das tut ja sehr mal getan ist. Genau, woran das liegt an der Bewegung? Sie treibt und fordert, formt und zerstört. Das tut sie. Hat sie immer getan, wird sie wahrscheinlich immer tun. Dabei macht sie vor nichts Halt, vor keinem Leben, keinem Gegenstand, keiner Freundschaft. Selbst vor dem gewaltigen Meer verspürt sie keinerlei Furcht. Also
Ja.
die einzige Konstante ist die Veränderung.
Ja, voll. Das ist, glaube ich, so mit meinem Lebensmotto. Tatsächlich.
Gut,
Also
dann.
egal,
Ja? Ja?
egal wie schlecht irgendwas in einem Moment wirkt, kann man davon ausgehen, dass es in einem anderen Moment schon wieder anders sein wird.
Ja, gut, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
Ja, finde ich
Gibt
auch.
es noch etwas, was du den Leuten da draußen mitteilen willst?
Kauft mein Buch.
Kauf mein Buch, so direkt und unverfroren.
Nein, ach Quatsch. Also natürlich, die Leute können gerne mein Buch kaufen. Man weiß es ja, jetzt gerade haben alle einbußen.
Ja.
was Gagen betrifft. Und das Ärgerliche ist halt, dass ich nächsten Monat im April eine Lesetour machen wollte und schon ganz viele Termine stehen hatte und mich sehr, sehr darauf gefreut habe. Und das fällt natürlich auch alles aus. Und dementsprechend habe ich ganz, ganz viele Bücher zu Hause.
Ja,
Ja.
kauft sein Buch. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe es auch gelesen. Es ist sehr gut. Das Buch heißt Zwischenmenschlichkeit von Florian Stein, erschienen im Lectora Verlag. Ja, das Interessante an dem Buch war, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Also, obwohl diese Leitthemen, Einsamkeit, Zweisamkeit, Gemeinsamkeit da sind, sind die Texte trotzdem sehr facettenreich und unterschiedlich. Und es ist nicht nur Slam-Text. Material da. Es ist auch Erzählung und Gedicht und ich habe das Gefühl, dass es sehr vielen Menschen ein paar schöne Stunden bereiten wird.
Oh, das hoffe ich.
Gut,
Das hoffe ich
Florian,
sehr.
vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt.
Ha, super. Ja, ich bedanke mich auch, Atem. Das war wirklich schön.